Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder zuhört und eingeschaltet habt zur mittlerweile 18. Folge des 125er Champs Podcast. Ich bin der Jens, wie immer, euer Host bei diesem Podcast, aber ich bin natürlich nicht alleine, denn Tusch!
Ich bin der Moritz, euer mittlerweile, glaube ich, Co-Host, kann ich von mir selbst behaupten.
Du bist eingestellt, wie ich
sagen. Bin eingestellt, ja, genau. Wunderbar. Jetzt habe ich es endlich durch die harte Aufnahmeprüfungsphase geschafft.
Ja genau, du kriegst wohl noch keine Kohle dafür, aber du darfst trotzdem mitmachen.
Ich darf mich jetzt Co-Host nennen, offiziell.
Genau, Co-Host. Leute, wir wollen mit euch in dieser Folge über gebrauchte Bikes sprechen, und zwar gebrauchte 125er, weil ihr wisst ja genau, wie das ist. Es wird sich auch nicht ändern, wenn ihr 16 seid, wenn ihr 15 seid oder wenn ihr doch jenseits der 30 seid, so wie ich, die Kohle ist immer zu knapp. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, so viele Omas anbetteln, wie ihr habt, so oft vor euren Eltern auf den Knien vorbeirutschen, den Dackelblick aufsetzen, aber irgendwie ist nie genug Kohle da, um sich die entsprechenden Bikes zu kaufen. Deswegen schauen wir uns heute 4 Gebraucht-Hits, unserer Meinung nach, im Sektor 125er an. Und wenn ihr also Bock habt auf 125er fahren, aber eure Kohle auch, sage ich mal, nicht so ausgeprägt ist, dass ihr sagen könntet, hey, Geld spielt keine Rolle, dann seid ihr hier bei uns gerade richtig. Aber, Moritz, bevor wir ins Detail gehen, ist mal so richtig, gibt es natürlich immer noch so ein paar Sachen. Ich habe extra mal ein bisschen recherchiert bei unseren Gebrauchtkauf-Service-Onkels und Tanten. Gibt es natürlich immer ein paar Tipps, die man bei jedem Bike-Kauf, egal ob ihr zum Händler rennt oder zur windigen mobile.de oder Kleinanzeigen-Anzeige, auf die ihr achten solltet, wenn ihr ein neues Motorrad, einen neuen 125er anguckt. Und zwar, was meinst du, was wäre der erste Tipp, den man auf jeden Fall beachten sollte?
Mal abgesehen von diesem optischen Ersteindruck natürlich, glaube ich, nach der optischen Prüfung.
Noch viel früher.
Bei der Anzeige sind wir noch schon.
Ja, noch eher.
Noch eher.
Bei sich selbst bin ich gerade.
Ja, was will man denn überhaupt für sich selbst kaufen?
Genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt, den viele irgendwie so ein bisschen außen vor lassen. Da sieht man natürlich irgendwie so geil, so eine R125 und so weiter. Sieht schon fesch aus, da schwingt so ein bisschen MotoGP-Flair mit und man denkt, damit bin ich der König auf dem Schulhof. Allerdings ist natürlich die große Frage, hey, was mache ich denn überhaupt in meiner 125er? Wenn ich natürlich sonntags nur mal eben 2 Stunden mit meinen Kumpels zur Hausstrecke hin und her bügel, sage ich, okay, R125 kannst du machen. Natürlich auch RC125 und was es alles sonst noch, Aprilia RS125, was alles noch so für Sport da gibt. Wir wollen natürlich hier keinen bevorzugen.
Genau, gibt ganz viele.
Wenn du aber denkst, hey, ich habe mal Bock eigentlich, obwohl es sich ungewöhnlich anhört, mit meinem 125er Motorrad über die Alpen zu fahren oder bis ans Nordkap, dann würde ich sagen, ist so eine R125 oder RS125 von Aprilia oder RC125 von KTM nicht die beste Wahl, oder?
Das ist ein sehr heikles Unterfangen. Also ich würde es sehr bewundern und da gibt's viel Respekt von mir, wenn das einer macht von euch. Aber da gibt's andere Motorräder, mit denen das deutlich angenehmer ist.
Genau, da wäre vielleicht sowas eher in Richtung Enduro. Gibt's ja auch ein paar im 125er Sektor. Es gibt auch ein paar, die so ein bisschen Richtung Touring gehen. Natürlich relativ wenig, das wissen wir. Oder halt Naked Bikes. Also da findet man viel, wo dann auch längere Touren in Sachen Sitzkomfort, in Sachen Ergonomie deutlich angenehmer ausfallen, als wenn ich jetzt mit so einem Sportler fahren würde. Deswegen entscheidet euch einfach vorher, was wollt ihr eigentlich mit eurer 125er machen? Was ist euer Kernzielgebiet? Weil dann erfahrt ihr schon ganz, ihr müsst natürlich ehrlich zu euch selbst sein, ne? Also jetzt nicht sagen, oh, ich bin natürlich hier der größte Fräser vor dem Herrn, ich brauche die Sportler. Nein, ihr müsst ehrlich zu euch selbst sein. Ist genau. Nicht ganz einfach.
Ja.
Weil ich finde auch oft eine, zum Beispiel Ducati Panigale V4 ziemlich geil. Ich weiß aber auch, wie die fährt und ich weiß, dass es ein sehr extremes Bike ist, ein sehr, sehr geiles Bike, aber diese, sage ich mal, 10 Minuten Rennstrecke oder 20 Minuten Landstraße pro Woche habe ich halt nicht offen. Von daher nicht mein Zielgebiet.
Yes.
Guckt einfach auf euch selbst, horcht mal in euch rein und damit schon zum zweiten Punkt. Wir sind beim gebrauchten Bike angekommen. Da sind wir auf hier zu spickeln. Der Moritz, der guckt ja mal hier auf meinen prall gefüllten Zettel.
Tu doch nicht die Hand so über den Zettel.
Genau, er guckt immer, spickelt. Deswegen zweite Frage. Ich bin bei meinem 125er Traumbike beim Händler oder beim privaten Anbieter. Worauf achte ich schon als erstes? Ganz banal. Ganz, ganz, ganz banal. Was würdest du sagen?
Also ich bin schon beim Händler.
Oder beim Verkäufer irgendwo, genau. Erster Eindruck, ganz, ganz banal.
Ja, wie sieht die Kiste aus, wa?
Genau. Erster Eindruck ist, wie sieht die Kiste aus? Und das sind so ganz einfach so geputzt oder dreckig. Genau. Ich meine, wenn ihr zum Date geht, ja, dann habt ihr ja auch nicht eure Klamotten vom Fußballtraining von vor 3 Tagen an, die zum Himmel stinken und die Schmeißfliegen hinter euch herziehen oder sowas, sondern wahrscheinlich geht ihr auch hin und sagt, okay, Haare stylen, duschen gehen vorher, Deo drauf, guten Duft drauf, wollt ihr ja auch irgendwie ein bisschen Eindruck schinden. Und das sollte der Verkäufer nach Möglichkeit auch tun. Wenn da also eine Karre steht, ja, bei der das Kettenfett von vor 3 Jahren noch irgendwie am Kettenblatt runtersifft, ja, wenn irgendwie die Fliegen der letzten 2000 Kilometer noch irgendwo in der Verkleidung heften. Und der sagt dann natürlich noch so, ah, guck mal hier, extra nicht geputzt, damit du siehst, wie sie original aussieht. Ist das natürlich ein kleines Argument, aber das gilt im Regelfall für Autos und den Motorraum, ja. Es gilt nicht für Fahrzeuge, weil oft sagt das nämlich ganz viel über den Verkäufer aus. Sprich, wenn er nicht mal für einen möglichen Verkauf, bei dem er ja einen möglichst hohen Benefit erzielen will für sich selbst, sein Motorrad putzt, heißt das natürlich auch, dass das sonst wahrscheinlich in dem Leben, dem man das Motorrad hatte, auch nicht oft gemacht hat.
Ja, das sagt schon viel drüber aus. Wie viel einem dieses Motorrad wert war.
Genau.
Auf jeden Fall. Ja, sie muss jetzt bestimmt nicht super rauspoliert sein, aber so ein gewisser Grad an Sauberkeit, der sollte auf jeden Fall vorhanden sein.
Genau, gerade so was Verschleißteile betrifft und so weiter, was Kette betrifft und so. Also wirklich, wenn die Schwinge einfach komplett zugeömmelt ist von Kettenfett und so weiter, dann heißt das einfach, ey, der hat einfach jedes Mal nur volle Kanne Lotte draufgesprüht, aber hat sich nie darum gekümmert, dass halt das Fett auch mal wieder irgendwie runterkommt, weil einfach nur draufsprühen hilft ja nichts, weil irgendwann überdeckst du mit dem Fett halt den Dreck und das war's dann halt, ne? Also das ist so, damit gewinnst du auch keine Punkte. Und das nächste ist natürlich so eine etwas schwierigere Sache, die man aber auch gut fragen sollte, wo sie heute schwieriger ist, und das sage ich auch gleich warum. Das geht darum, wie viele Vorbesitzer hatte dein Motorrad. Mhm. Prinzipiell sagt die Anzahl der Vorbesitzer nichts über den Zustand eines Motorrads aus. Ne? Gar nichts.
Generell,
wenn jeder einfach, sage ich mal, so gut wie er selbst mit einem Motorrad umgehen würde, ja, wenn jeder es genauso gut pflegt, wenn jeder sagt, ey, da kommt mein ganzes Herz rein, dann könnt ihr natürlich auch bei 10 Vorbesitzern ein total tolles Motorrad erwerben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wenn ein Motorrad, sage ich mal, 3 Jahre alt ist und schon 5 Vorbesitzer hatte, würde ich mir mal fragen, hey, warum haben die eigentlich immer alle so schnell verkauft? Was war denn da der Grund? Ich meine, wenn die Karre so geil ist und du die kaufst, warum verkaufst du die nach 3 Monaten wieder?
Hm.
Ne? Kann man ja mal fragen. Waren da doch ein bisschen viele Späne beim letzten Ölwechsel am Ölfilter zu sehen und so weiter? Hm. Woran könnte das denn liegen? Sollte man auf jeden Fall mal nachfragen, weil das auch ein gutes Anzeichen dafür ist, wie viel Liebe in das Motorrad hineingesteckt wurde. Also von daher, es ist natürlich heutzutage ein bisschen schwieriger, die Vorbesitzer alle rauszufinden, weil je nachdem, wann das Motorrad zugelassen wurde, was im Brief drin steht, sind ja im Brief heutzutage nicht mehr immer alle Vorbesitzer aufgelistet. Also von daher, fragt nach alten TÜV-Berichten, wenn ihr welche hat zum Beispiel, weil da stehen die jeweiligen Besitzer ja auch drin, oder fragt nach Serviceurkunden. Da könnt ihr ja zum Beispiel auch auf den Rechnungen, wenn die mitgegeben wurden, sehen, wem das Motorrad vorher gehörte. Genau, Service, ein gutes Thema, oder?
Service ist wichtig.
Genau, Service ist wichtig, da auch mal ruhig nachfragen. Letzte Ölwechsel? Wenn er dann sagt Ölwechsel,
schon mal Ölwechsel gemacht.
Genau. Kenne ich nur vom Kochen das Öl, das gute Olivenöl. Kalt gepresst? Nein, wir reden hier vom Ölwechsel beim Motorrad, also auch da. Ne? Mal gucken. Und wenn der Besitzer so ein bisschen rumdruckst, einfach mal offensiv gehen. Letzter Brems- oder Ölwechsel? Wann hast du das gemacht? Kühlflüssigkeit mal nachgeguckt, all so eine Sache.
Ja, oder mal ganz unverfroren einfach mal aufschrauben. Mal
genau.
Gucken an der Schraube, wie das Öl aussieht.
Genau, also da kann man gucken, wobei man auch fairerweise sagen muss, die Farbe des Öls verrät relativ wenig über den letzten Ölwechsel. Weil,
Also
eigentlich ist es immer so, wenn du frisches Öl einfüllst, ich habe zum gerade auch bei meinem Motorrad einen Ölwechsel gemacht, das Öl war blau eingefärbt. Es gibt ganz viele Öle, die sind rot eingefärbt, das ist ja immer nur so ein Zusatz dazu. Ne? Also prinzipiell ist das Öl meistens ziemlich durchsichtig oder etwas dunkler eingefärbt, aber prinzipiell hast du halt eine Farbe. Aber wenn du halt einen Ölwechsel machst, du holst dir nie alles Öl aus dem Motor raus. Also da musst du wirklich das Ding irgendwie auf die Seite legen und eine Woche austropfen lassen oder sowas. Mhm. Sprich, da ist immer noch ein bisschen drin und dieses restliche Öl, was drin ist, halt, das vermischt sich ja relativ schnell mit dem neuen Öl und das trübt dann halt sofort wieder ein. Also deswegen sagt halt die Farbe des Öls aus, es ist wirklich tippitoppi, ganz, ganz frisch gemacht, nicht zwingend was darüber aus, wie lange der letzte Ölwechsel her ist. Also darüber müsst ihr euch nicht irgendwie abschrecken lassen oder so, aber einfach mal nachfragen, Serviceheft auch mal eine gute Sache. Hat das Ding schon mal eine Inspektion gesehen? War das schon mal beim Händler? Wenn es nicht da war, warum war es nicht da? Kann der Verkäufer nachweisen, was er gemacht hat oder nicht? All das sollte man natürlich machen. Genauso wie natürlich, was fällt dir ein zum Stichwort Reifen?
Profiltiefe. Und Reifenalter natürlich, auch ganz wichtig.
Genau.
Wollt ihr nicht die Uraltgummis auf eurem neuen Gerät haben?
Genau. Was hilft dir nämlich der beste Reifen mit 5 mm Profiltiefe, wenn er 5 oder 6 Jahre alt ist?
Stimmt.
Und die Karre quasi nur draußen gestanden hat? Seien wir ganz ehrlich, dann kannst du die wegschmeißen. Mach das nicht. Gute Verhandlungsbasis, aber wenn die da drauf sind, dann hat der auch keinen Bock gehabt, die noch zu tauschen, weil der Verkäufer weiß garantiert, dass die alt sind und eigentlich runter müssen. Genau, TÜV-Berichte habe ich schon angesprochen. Auch die, ihr braucht mindestens einen, um ein Fahrzeug wieder neu zuzulassen, weil ihr müsst halt bei der Zulassung den letzten TÜV-Bericht vorzeigen, damit die halt wissen, hey, guck mal hier, das Ding hat noch TÜV, weil ihr kriegt ja dann fürs Kennzeichen einen neuen TÜV-Stempel. So, deswegen braucht ihr den unbedingt mitnehmen. Und wenn er noch mehr als einen hat, immer ein gutes Zeichen, da weiß man halt, okay, guck mal. Weil, und das ist nämlich auch ganz wichtig, auf den TÜV-Berichten steht nämlich die Kilometerleistung. Und da kann man nämlich anhand der TÜV-Berichte auch die Kilometerleistung gut nachvollziehen.
Ah,
ob da nicht getürkt wurde oder nicht. Ah, hier lernst du was.
Ne? Ja, muss ich mir mal hinter die Ohren schreiben.
Du. Ja, warst du schon mal beim TÜV?
Ich war schon mal beim TÜV, ja.
Ja.
Inspektion. War unspektakulär.
Ja, aber steht beim Auto auch und beim Motorrad auch, steht immer halt der Kilometerstand dran und dann kann man das immer gut nachgucken. Und das nächste natürlich, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf dich zeigen, aber das kannst du ja auch ganz gut, habe ich mir sagen lassen können.
Ja, da habe ich ein Erlebnis gehabt. Ja, ob die Karre schon mal auf der Seite gelegen ist, ist natürlich auch wichtig. Also mal Lenkerenden checken, mal ein bisschen die Raste angucken, wenn es nicht so ganz offensichtlich ist. Kann ja auch nur ein Umfaller gewesen sein, aber da kann man euch eben auch locker mal irgendwas verschweigen.
Genau, und da ist es ganz, ganz wichtig, guckt euch an, wie die Kratzer quasi auf den leicht durch den Umfall oder Sturz malträtierten Teilen aussehen. Weil, wenn ich stürze, ja, dann rutscht das Motorrad ja meistens nicht nur zur Seite, sondern auch noch ein bisschen Längsrichtung. Sprich, ihr habt so ein bisschen eher so horizontal ausgelegte Kratzer auf dem Motorrad. Gerade am Motordeckel und so weiter kann man das gut sehen. Wenn ich umfalle, kippt das Ding ja meist nur zur Seite. Dann habe ich eher so vertikale Kratzer drauf, weil dann rutsche ich ja so drüber. So, also daran könnt ihr auch immer sehen, wenn jemand sagt, ja, haben nur so Umfaller. Ihr seht aber, dass genau alle Schleifspuren quasi so ein bisschen eher horizontal sind. Dann war es kein harmloser Umfaller an der Tankstelle und vergessen Seitenständer rauszumachen, sondern eher so ein harmloser Unfaller, in Anführungszeichen. Und der hat dann schon beim Fahren die Straße geküsst.
Ah, ja.
Das nur als kleiner Tipp. Und diese Tipps gelten natürlich für alle Motorräder überall. Also egal, ob ihr jetzt zum Händler geht oder ob ihr zu jemandem Privaten geht, guckt da einfach drauf, weil das sind so Kleinigkeiten, die euch nachher, ich weiß, ich kenne das ja selbst, ne? Du hast so ein Bike rausgesucht und denkst, oh, mein Traummotorrad, wie gern hätte ich das? Und dann gehst du euphorisiert, was natürlich schon mal vollkommen falsch ist, ne? Euphorisiert irgendwo hin und dann, ah ja, da kleine Kratzer da und da, da mache ich ein neues Teil hinten. Nein, ihr müsst da einfach versuchen, cool zu bleiben. Wenn ihr das nicht könnt, nehmt euch einfach jemanden mit, der für euch cool bleibt, dass ihr dann nicht einfach einen Kauf macht aus der Emotion heraus, den ihr nachher bereut, weil egal, ob die Karre 500 kostet, 1000 kostet, 1500 oder 5000, ja, es ist einfach eure Kohle und es wäre total schade, wenn die irgendwo drauf geht. Ich weiß es selbst.
Oh.
Wenn die irgendwo drauf geht für Sachen, wo ihr nachher unendlich viel Liebe und Zeit und Geduld reinstecken müsst, weil dann wird aus dieser Liebe, die ihr für dieses Motorrad empfunden habt, als ihr gekauft habt, ganz schnell sowas wie: Ich kann sie nicht mehr sehen.
Oh, da sprechen tiefe Schmerzen aus dir, du.
Ja,
was war denn da los? Willst du das kurz anschneiden?
Nein. Es gibt einfach Motorräder, die ich gekauft habe. Und da sage ich ganz ehrlich, meine Frau war nachher froh, als ich die wieder verkauft habe. So, das war eine Beziehung, sage ich mal, da habe ich viel gegeben. Da habe ich wirklich viel gegeben.
Nicht so viel zurückbekommen.
Und das Motorrad hat gesagt, ja, das ist toll, dass du so viel gibst, du Depp. Ich habe keinen Bock.
Oh, schade.
Sozusagen so, das auch nur annähernd zurückzuzahlen. Ah. Ich bin speziell.
Ja, einseitige Liebe, Leute, das funktioniert einfach nicht.
Genau, das ist einfach so, das war sozusagen so eine Domina-Beziehung und ich hatte am Ende einfach keinen Bock mehr auf die Striemen auf dem Rücken. Also die wollten nicht mehr heilen, da musste ich einfach, also ich habe so viel Bepanthen gekauft, das hat einfach nicht aufgehört. So, aber.
Also zuverlässige Motorräder kaufen.
Genau, zuverlässig und wie gesagt, das ist ganz, ganz am Anfang der allerwichtigste Tipp, zu dem wir gesprochen haben. macht euch vorher klar, was für ein Motorrad ihr eigentlich wollt, wofür ihr es nutzen wollt. Wie gesagt, bei diesem kleinen Motorrad, über das ich gerade gesprochen habe, hätte ich da definiert, hey, das nehme ich wirklich nur mal für so eine, ja, sonntagsmorgens Viertelstunde, wo ich denke, jetzt bin ich der König der Straße. Dann würde ich sagen, hätte es funktioniert. Für alles andere hat die Karre einfach so nicht funktioniert, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich viel Geld und Liebe und Fleiß und Umbauarbeiten reingesteckt. Es wurde aber nicht besser. So, deswegen nehmt das zu Herzen.
Genau.
So, und damit kommen wir jetzt endlich nach so vielen Minuten Einleitung zu unseren vier Gebrauchthits, die wir euch in dieser Gebrauchthit-Ausgabe Nummer 1 in Podcast-Folge 18 der 125er-Champs rausgesucht haben. Und ich würde sagen, Moritz, da ich jetzt schon so viel geredet habe, ja, so viel.
Ist mein Moment gekommen.
Ist dein Moment gekommen, um uns dein erstes Motorrad der Gebrauchtkauf-Hits Nummer 1 vorzustellen. Also.
Okay, wir fangen, glaube ich, mal ganz, ganz unspektakulär. Oder was heißt unspektakulär? Wir fangen mal mit dem offensichtlichsten 125er Motorrad zurzeit laut Statistiken an. Oh. Nämlich die Yamaha MC 125.
Warum ist es das offensichtlichste 125er Bike?
Die in der Neuzulassungsstatistik nach wie vor auf Platz 1 ungeschlagen liegt. Es werden keine Motorräder mehr zugelassen als Yamaha MT 125 in diesem Segment. Das habe ich unfassbar bescheuert ausgedrückt.
Gilt jetzt für 2024, ne?
Genau, ist ja aktuell.
Okay.
Jo, die Yamaha MT 125, die gibt's ja schon ein bisschen länger, schon seit 10 Jahren, seit 2014. Ab 2015 gibt's sie dann auch mit ABS. Das würde ich euch empfehlen, das ist schon mal der erste Tipp, weil nehmt auf jeden Fall ABS mit, da macht man nichts falsch mit und ihr spart euch jetzt bei der auch wirklich keinen großen Taler, wenn ihr aufs ABS verzichtet, glaubt mir. Damals war der Einführungspreis 4.245 Euro und der aktuelle Neupreis ist mittlerweile bei 5.749 Euro. Ganz sportlich.
Also das ist, wenn ich mal eben so gucke, 4.200 so grob durch 4 geteilt, dann ist das 1,50 sozusagen, 1,50 drauf, also 25% in 10 Jahren teuer geworden. Eine gute Kapitalanlage, würde ich sagen. Also es ist so.
Das ist knackig.
Ja.
Muss aber auch spoilern, die Dinger sind relativ wertstabil. Naja, kommen wir erstmal zu den technischen Daten. So, wir haben satte 15 PS bei 9000 Umdrehungen, maximales Drehmoment bei dem 2014er Modell, 12,4 Newtonmeter bei 8000 Umdrehungen. Die 2020er Version, die hat 11,5 Newtonmeter bei 8000 Umdrehungen, aber nichtsdestotrotz den moderneren Motor mit der variablen Ventilsteuerung. Ja. Wir haben einen Radstand von 1355 mm, wir sitzen 810 mm hoch, also sehr gediegene Maße, sollte jeder drauf Platz finden. Wir haben ein volles Gewicht von 138 Kilo, da ist sie schon fast so ein bisschen in den Schwergewichten mit dabei bei den 125ern, also nicht die leichteste, aber auch nicht die schwerste. Und wir haben den Topspeed von 120 km/h, was natürlich
eine fette Ansage
für eine 125er durchaus beachtlich ist.
Ja.
Wir haben eine sportliche Sitzposition. Wir haben eine sehr gute Gasannahme. Nur bei dem 214er Modell wurde sich bei uns zumindest in der Fachpresse darüber beschwert, dass das Fahrwerk relativ weich eingestellt sei. Das hat sich dann bei dem Update 2020 geändert. Denn da haben wir eine grundlegende Überarbeitung des Modells. Ich glaube, ihr kennt alle die Lichtmaske, die, glaube ich, doch für sehr gespaltene Meinungen gesorgt hat, auch hier in der Redaktion. Wir haben aber ein wirklich grundlegend überarbeitetes Bike. Wir sitzen und fahren deutlich sportlicher nochmal. Wir haben natürlich diesen neuen Motor, der absolut state of the art ist mit der variablen Nockenwellensteuerung. Und wir haben eine Anti-Hopping-Kopplung gegen Hinterradstempeln neuerdings. Das einzige Manko bei dem neuen Modell ist, der gesamte Auspuff ist aus Stahl und zudem einteilig. Das macht Zubehörauspuffe dann doch ein bisschen eine teurere Angelegenheit, Leute.
Lass mal die Flex da, ich muss da noch einen Auspuff ranbauen.
Also ich habe nochmal nachgeguckt, so für die Sportauspuffe zwischen dem 2014er Modell und zwischen dem 2020er Modell liegen so 200, 300 Euro. Das ist dann doch eine ziemlich beachtliche Summe. Je nachdem, wie ihr das wollt. Aber ja, wir haben die Angewohnheit, dass sich die Spiegellose drehen bei dem 214er Modell. Soll anscheinend ein gewohntes Problem sein. Also wenn ihr euch ein Motorrad anschaut, dann dreht auf jeden Fall mal die Spiegel nach, guckt, ob der Besitzer da auch dahinter war. Kette, Ritzel und Ölstand prüfen ist wichtig bei ihr. Und genau, das war's eigentlich schon, weil der Motor, der ist ziemlich robust. Die ganze Technik drumherum, die wirkt ziemlich robust. Also von dem her ein durchaus adrettes Gerät, was ihr da erstehen könnt.
Okay, und jetzt haben wir bei dir rausgehört, natürlich auf jeden Fall Empfehlung, zweite Baujahr mindestens mit ABS.
Ja.
Wenn du jetzt aber wählen dürftest, zu welcher würdest du greifen? Und gibt es die im Bestand jetzt überhaupt? Gibt es überhaupt gebrauchte MT-125?
Da gibt es viele. Also da gibt es wirklich, wirklich viele. Wir haben knapp 1000 Bikes auf eBay Kleinanzeigen. Und
nur noch Kleinanzeigen, aber pst.
Auf nur noch Kleinanzeigen. Okay, wir haben knapp 1000 Bikes auf Kleinanzeigen und 371 auf mobile.de. Also es ist schon
das war eine große Range. Und preislich
liegen
die von bis?
Ja, wir müssen immer so ein bisschen unterscheiden zwischen dem alten Modell und dem neuen Modell. Das alte Modell, das wird aktuell so um die 3,5 gehandelt.
Und noch ordentlich,
wie ich sagen. Für den Einführungspreis 4,2, jetzt 3,5, also
700 €
runter. 700 Euro in 10 Jahren, das ist glaube ich keine schlechte Bilanz. Von der 125er schon gleich gar nicht. Und die neue, die wird um 5.500 € gehandelt. 5.700 ist ja der Einführungspreis der neuen. Und die wird jetzt um 5,5 gehandelt. Also auch nur 200 € weniger.
Okay, da kann man natürlich auch ganz, ganz klar sagen, wenn ihr, also ich komme nachher auch noch zu so einem Beispiel, wo ich auch nicht verstehe, was wie der Gebrauchtpreis zustande kommt. Aber wenn euch natürlich jemand irgendwie, sage ich mal, jetzt ein 2022 oder 23er Modell für 5,5 anbieten will, geht einfach zum Händler und kauft 5,7 neu. Punkt. Das ist jetzt für die 200 €, das ist kein Sparen, also das ist, da macht ihr nichts verkehrt. Ihr habt beim Händler dann die volle Garantie noch dabei, die kann man halt im Zweifelsfall beim Gebrauchtback für Geld und gute Worte nicht dazu kaufen und so. Also von daher, aber spannend. Aber ich muss sagen, insgesamt ein sehr ambitioniertes Preisniveau, möchte ich mal sagen.
Das muss ich auch sagen. Trotzdem aktueller Marktführer. Also anscheinend gefällt es den Leuten.
Okay, gut. Also dann komme ich mal zu meinem ersten Motorrad. Mhm. Und ich kann euch schon sagen, jetzt wird es günstiger und vor allen Dingen leichter. Mein Motorrad ist die Honda MSX 125er, die mittlerweile auch Grom heißt. Also das kann man, Honda hat sie so als extra genannt. Ist mehr so ein kleiner, knubbeliger Stadtflitzer mit 12 Zoll Rädern und in der aktuellen Ausführung so oder so ähnlich, also die hat sich jetzt nicht viel gewandelt, seit 2013 im Honda-Programm. Mhm. Der Motor, ich gebe es zu, ist jetzt nicht so High-End wie bei der MT 125, sondern wir reden hier über einen luftgekühlten. Also, ihr müsst doch nie irgendwie nach dem Kühlflüssigkeitsstand vom Wasser gucken und so weiter. Über einen luftgekühlten 10 PS Motor. Ich höre euch schon im Hintergrund, 10 PS, das geht doch gar nicht. Ja, für den Stadtverkehr, 4 Gänge, 10 PS, das taugt wunderbar. Wenn ihr in diesem urbanen Umfeld bleibt, ist das, glaube ich, schon mal gar nicht schlecht. Also sprich, wenn euer Einsatzzweck irgendwie ist, ich muss irgendwie zur Schule, ich muss zum Sportverein, irgendwie alles innerhalb von Ampeln oder Ortseingangsschildern, Ortsausgangsschildern, ist das, glaube ich, gar keine schlechte Idee, weil der Motor an sich ist relativ modern. Einspritzung hat nur 2 Ventile, ein Einlass, ein Auslassventil und erfüllt in der aktuellen Version die Euro 5 Abgasnorm. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Highlight, was ich finde. Und zwar wiegt dieses Motorrädchen, die MSX 125, zarte 102 Kilogramm. Oh. 137 waren es, glaube ich, bei deiner MT 125.
139 waren es sogar.
Also ich meine, ne, 102 Kilogramm, das könnt ihr quasi unterm Arm mitnehmen, wenn ihr wollt. Wir haben eine Upside-Down-Gabel, wir haben Zentralfederbein und wir haben eine Zuladung, trotz dessen, dass dieses Motörchen so lütt aussieht, eine Zuladung von immerhin 154 Kilogramm. Also wenn du jetzt so 80 wiegst, dann kann deine Perle mit 70 Kilo noch mitfahren.
Nicht schlecht.
Ich meine, das sieht dann vielleicht das von außen ein bisschen, sag ich mal, unter Ästhetik-Gesichtspunkten jetzt keine 10, aber egal. So. Und aktuell gibt es die MSX 125 sogar auch mit ABS. Das war vorher nicht immer so. Da schließe ich mich natürlich dem Rat von Moritz an. Ich finde, ABS ist das Assistenzsystem, was beim Motorrad auch bei 125ern gesetzt sein sollte. Es hat mir schon ganz, ganz oft in vielen Situationen wirklich den Arsch gerettet, wo du einfach bei einer Schreckbremsung gar nicht anders reagieren könntest. Und deswegen meine Empfehlung, auch gerade im Stadtverkehr, wo man oft einmal diese Schreckbremsung hat, weil irgendein anderer Verkehrsteilnehmer irgendwas macht, wovon du nichts ausgeht. Heute Morgen habe ich es noch erlebt. Heute Morgen. Ich fahre von der Tankstelle runter, biege rechts ab in eine Straße. Und von vorne kommt eine Autofahrerin, die anscheinend dachte, dass die Straße, in die ich einbiegen würde, eine Einbahnstraße wäre. War sie aber nicht. Die Frau hat sich einfach komplett links einsortiert, also auf meiner Fahrbahn, ja, hat nur nach rechts geguckt beim Abbiegen nach links und wäre mir quasi direkt vor die Karre gefahren. So, und da habe ich dann auch gedacht, okay, ich bremse jetzt einfach mal und gucke, was passiert. Vielleicht schaut es ja noch. Sie hat zum Glück noch geschaut, dass nichts passiert, aber da ist zum Beispiel ein ABS ziemlich toll, weil im Zweifelsfall lieber einmal härter bremsen als zweimal dolle aufknallen.
Auf jeden Fall, 100%. Lasst euch da nichts erzählen, genau. Von wegen, da lernst du es richtig. Nein, also ABS ist unverzichtbar.
Ja, vor allen Dingen ganz oft nacheinander.
Ja.
Kleine 12-Zoll-Räder, ich habe schon gesagt, 12-Zoll. Normale Motorräder haben 17 Zoll, also ist deutlich knubbeliger. Radstand ist 1200 Millimeter, also relativ klein auch. Tankinhalt 6 Liter, kann man natürlich sagen 6 Liter. Oh, damit komme ich gar nicht weit. Das stimmt so nicht, weil ihr verbraucht nämlich nur so zwischen 1,5 und 2,5 Liter. Also ich sag mal, 200 Kilometer und mehr sind locker am Stück drin. Hm. Allerdings, auch das muss ich zugeben, ich habe es vorhin schon gesagt, so außerorts geht's nicht. Du hast vorhin schon gesagt, deine M225, 120 km/h Topspeed. Das sind Werte, da könnt ihr auf der MSX125 grob nur von träumen. Da kommt ihr im Leben nicht hin. Seid froh, wenn der Tacho irgendwann mal bergab vielleicht so ganz zart die 100 touchiert. Es sind in dem echten Leben so roundabout 95. Mehr ist nicht drin mit 10 PS. Und außerorts ist auch das Fahrwerk so ein bisschen überfordert. Also es ist halt kein Kurvenflitzer. So, müssen über Geld reden.
Ja.
Geld, ganz wichtig.
Wie viele Schleifen liegen drin?
Ja, Neupreis 2013 waren 2.990 Euro. Gar nicht verkehrt, würde ich sagen.
Ja.
Allerdings hat Honda auch erkannt, dass man damit Geld verdienen kann. Deswegen kostet die MSX125 aktuell 4.390 Euro.
Boah.
Immerhin aber noch mal ein gutes Stück günstiger als deine MT125, möchte ich nur mal eben so einwerfen. Und natürlich gab es auch Updates bei dem Modell. Zum Beispiel 2016, da gab es einen neuen LED-Scheinwerfer, einen höheren Sozius-Sitz. Wie gesagt, ich hatte das schon mit der Zuladung, 154 Kilo, also ihr könnt zu zweit fahren. Und der Auspuff, der lag zu Anfang immer so direkt neben dem Sitz, also so Scrambler-mäßig direkt an der Sitzbahn langgeführt, der ist sozusagen seit dem Update 2016 deutlich tiefer unten aus dem Motor kommend platziert. Also da habt ihr auch keine, müsst ihr keine Angst mehr haben, euch irgendwie den Hintern oder die Oberschenkel zu verbrennen. Ja, dann habe ich noch was Spannendes rausgefunden, und zwar gab es auch Rückrufe für das Motorrad. Und die sind lustig, und ich erkläre euch gleich, warum die lustig sind. Und zwar gab es den ersten Rückruf 2014. Da stellte sich raus, dass Teile der Benzinpumpe nicht spritresistent sind. Dann denkt man sich natürlich, hey, eine Benzinpumpe, das ist doch eigentlich dauernd im Sprit. Ja, irgendwelche Dichtungen und so weiter waren trotzdem nicht benzinresistent oder spritresistent, sind wahrscheinlich aufgequollen. Deswegen sollte 2014 die Pumpe getauscht werden. Ja, jetzt kommt das Spannende. Genau den gleichen Rückruf, exakt. Ja, Teile der Benzinpumpe sind nicht spritresistent, gab es 2016 nochmal.
Wieso das denn?
Das lässt ja vermuten, das ist jetzt das Spannende, das Ding wird in Thailand gefälligt, dass die einfach in Thailand, zwar 2014 dann, also dass die beim Honda 2014 dann wahrscheinlich manche Pumpen getauscht haben, allerdings in Thailand einfach locker weiter die ganz alten normalen Pumpen eingebaut haben, weswegen sie 2016 nochmal getauscht werden mussten. Also von da würde ich sagen, hey, das hätte man eleganter lösen können, würde ich sagen. So zweimal der gleiche Rückruf, das gleiche Bauteil ist halt so ein bisschen auffällig, wenn da zwei Jahre dazwischen liegen. So, wenn ihr euch, und ich sehe schon, der Moritz, der ist richtig heiß auf so eine 125er MSX von Honda.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr euch für diese geile Karre interessiert, der Gebrauchtbestand, der ist jetzt nicht ganz so wie bei der MT125 von Yamaha, aber ich habe bei mobile.de geguckt und da gibt's aktuell über 100 Modelle. Und bei mobile.de starten die Preise bei rund 2.000 Euro. Und die reichen ungefähr bis zum aktuellen Neupreis. Und der liegt, ich habe es vorhin schon gesagt, bei 4.390 Euro. Und auf kleinanzeigen.de gibt es ein ähnliches Bild. Hier tummeln sich circa 180 MSX125. Und die Preise starten auch so bei rund 2.000 Euro. Also unter 2.000, trotz dessen, dass damals der Einstandspreis nur 2,99 war, unter 2.000 wird es vielleicht mit Verhandlungsbasis im einen oder anderen Fall klappen. Ansonsten wird es, glaube ich, schwierig, da runterzukommen. Aber dennoch, ihr habt eine breite Auswahl. Ihr findet bestimmt auch eine Karre in eurer Nähe. Und wenn ihr sagt, okay, 125er fahren ist cool, aber ich brauche jetzt nicht sowas, um zum Nordkap oder über die Alpen zu fahren, sondern ich bin halt so im städtisch-urbanen Bereich unterwegs. MSX 125 von Honda. Ein Tipp von mir. Schaut mal drauf. Ja, oha. So,
Ja, jetzt muss ich hier gegenfeuern, ne?
Ja, gegenfeuern. Oh, jetzt will ich auch schon, was du jetzt kommst. Ich kann schon die Überschrift lesen, denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, Leute.
Was hast du denn da rausgesucht?
Habt ihr denn schon mal was von der Skyteam ST125 SkyMax gehört?
Genau, da ist so viel Himmel drin, du alter
Alter. Es ist absolut himmlisch, dieses Motorrad. Oh, ja, das ist ja schon doppelt im Namen verbaut.
Kann es?
Das ist ein Nachbau der legendären Honda DAX. Ja, also wir bewegen uns größentechnisch so im Grom-Rahmen fast sogar noch ein bisschen kleiner und noch sporadischer. Und die wurde dann auf einmal nicht mehr von Honda gebaut. Und dann haben sich ganz viele chinesische Hersteller gedacht, Mensch, das Ding war so toll.
Das können wir auch.
Das können wir auch. Das bauen wir jetzt weiter.
Wir kaufen uns ein und bauen die einfach nach.
Genau, das hat sich Skyteam gedacht. Und dann haben die seit 1999 schon diese Skyteam ST125 SkyMax gekauft, ja. Und deine MSX Grom, die ging gebraucht bei wie viel los? 2000?
2, ja.
Für 2000 Euro kriegst du hier ein neues Motorrad hingestellt, ja, von SkyTeam.
Ich weiß aber gerade nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Was kann denn die Karre? Jetzt komm, jetzt machen wir mal runter bei die Fische, was kann die denn?
Die Karre,
ja.
Die hat 8,4 PS.
Also die MSX 10 PS, ne? So.
Wie gesagt, wir wiegen vollgetankt, jetzt kommt's aber, 82 Kilo.
Okay,
das ist ein bisschen wenig, wa? 20 Kilo weniger als die Grom.
Eine motorisierte Handtasche, würde ich sagen.
Aber mit einer ähnlichen Leistung, ne? Und 9 Newtonmeter Drehmoment, Radstand von 1060, Sitzhöhe von 730 Millimeter, also ihr kommt da runter, glaubt mir. Und eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Immerhin, oder?
Also echte 80 wahrscheinlich.
Wahrscheinlich echte 80, aber hey, das ist eine andere Liga. Das Schöne ist bei Skyteam, wir haben einen deutschen Importeur, schon seit 1999. Der heißt German Minibiker und die sitzen in Mindelheim, das ist in Bayern. Und die bauen die Dinge so lange schon, dass die mittlerweile ihre eigene Premium-Serie von diesen Dingern gestartet haben, wo die euch individuell nach euren Kundenwünschen reichlich Sachen anpassen. Zum Beispiel gibt es Sportauspuffe, es gibt Rennhacks für das Ding, es gibt sämtliche Upgrades wie LCD-Displays und lauter so ein Schnickschnack. Also ihr habt dann einen auf jeden Fall fachkompetenten Importeur und ihr werdet mit diesem Ding garantiert nicht im Stich gelassen. So.
Also ihr fallt natürlich genauso wie bei der MSX 125 massiv auf. Also es ist echt so ein Blickfänger, das kann man gar nicht anders sagen, gerade in der Stadt. Ich frage mich gerade nur, wenn du sagst, ey, da gibt's so einen Importeur, der reichlich bling bling und technisches dran schraubt, dann bist du ja ganz schnell weg von diesen 2000 Euro, ne?
Du bist dann relativ schnell weg, ja. Jetzt, ich muss ein bisschen weiter ausholen, bevor wir zum Preis kommen, weil es gibt nämlich doch schon eine ziemliche Handvoll Versionen von diesem Ding, ja. Da muss man erstmal ein bisschen durchblicken. Ich werde euch die ganzen Bezeichnungen auch fast sparen. Ich fasse es euch ganz simpel zusammen. Wir haben eine Euro 3 Version, die noch mit Vergasern befeuert wird.
Okay.
Wir haben eine Euro 4 und Euro 5 Version, die jeweils Einspritzermotoren sind. Mhm. Und neben diesen Grundversionen der Einspritzer gibt es für 150 Euro eine Special Edition und für weitere 850 Euro Aufpreis eine Luxusversion, ja.
Luxusversion. Die Goldwing der 125
Euro. Genau. Fast auf 12 Zoll Felgen, einteilig, laufruhig, edel, zeitlos. Upside Down Vordergabel, Sportauspuff, LED-Blinker und Digitaltacho und Gesamt-LED-Beleuchtung. Also was will man denn überhaupt noch mehr, frage ich mich.
Ich frage mich auch, was könnte da noch sein?
Die Fachpresse schreibt sogar, also wir, mittlerweile selbst ein Klassiker ist der Nachbau der Honda DAX aus China. Mit Euro 5 hat der Motor Einspritzung, die zwei Scheibenbremsen steuert die Kombibremse CBS.
Ja, CBS, kein ABS, da haben wir schon wieder kein ABS, Kinders.
Ja,
lass die Finger davon.
Irgendwo muss man dann doch Abstriche machen, denke ich. Das ist wahrscheinlich auch nicht das einzige Manko. Ich habe in vielen Anzeigen gelesen, dass die Benzinpumpe ein bisschen zickt, wenn's heiß wird. Ja, das kann sein. Und die Simmerringe an der Zündung werden gerne mal undicht.
Simmerringe an der Zündung?
Ich habe es selbst nicht verstanden. Irgendwelche Simmerringe an der Zündung werden gerne mal undicht. Aber da hat ja der deutsche Importeur, so raffiniert wie er ist, schon ein Online-Tutorial, wie ihr die selber tauschen könnt. Und das finde ich gut. Das ist Support. Das sagt mir sehr zu. Die Gebrauchtkäufer, die greifen lieber zu den Vergaser-Vorgängern, habe ich gelesen. Kann mir jetzt nicht so genau erklären, warum. Vielleicht ist es der Retro-Flair, vielleicht ist es die Kundschaft, die da so ein bisschen technisch noch was mit Vergasern anfangen könnt, also ihr nicht. Genau, die ist sehr beliebt auch für Wohnmobile, weil die eben sehr klein ist.
Mhm, kann man gut an einem Brettsch auf der Schiene hinten drauf transportieren halt so.
Ja, und wir haben eine sehr gute Verfügbarkeit. Also wir haben knapp unter 100 Kleinanzeigen.
Okay.
Auf Kleinanzeigen. Und etwa 10 Stück auf Mobile. Und der Händler, der bietet auch eigene neue Fahrzeuge an auf seiner Seite. Das sind so um die 30 Stück, die der da aktuell verkauft. Die meisten werden jetzt so um die 1,3 gehandelt, gebraucht. Die Deluxe-Version, die kann man auch schon ab 1,8 schnappen. Also ja, für so knappe 500
Also ein Tausender unter Neupreiskreis.
Quasi. Genau, ein Tausender unter Neupreis für 500 Euro über der Standardvariante. Könnt ihr euch schon die Deluxe-Modelle schnappen. Genau, der Hersteller hat selber so ein paar Auslaufmodelle auch noch. Die sind auch ganz günstig und mal einen Blick wert, wenn ihr euch dafür interessiert. Die sind damit auch deutlich günstiger jetzt zum Beispiel als eine originale Honda DAX oder eben deine MSX Grom. Und es gibt eben viele mit sehr, sehr geringen Kilometerständen, weil die Dinger wahrscheinlich von irgendwelchen Campern halt einmal morgens zum Brötchen holen um die Ecke benutzt werden. Und dann macht so ein Ding vielleicht 100 Kilometer im Jahr. Also durchaus ein Blick wert, wenn ihr sowas Lifestyle-mäßiges wollt. Und das Schöne ist eben dieser deutsche Importeur, ihr werdet da auf jeden Fall nicht im Stich gelassen, sollte was an der Karre sein. Deswegen habe ich sie mit reingenommen. So, was sagst du? Skyteam, darf ich zwei bestellen für uns?
Ja, aber für mich bitte Deluxe mit die Deluxe? Fuchsschwanz und Sissiba.
Okay, merke ich an.
Ja, das also sonst geht nichts so. Das ist so das in meinem Alter, weißt du, da braucht man schon bequem.
Ja,
und so.
Ja, da muss man auch mittlerweile.
Vorverlegte Fußrasten so.
Klar.
Ey, ich weiß nicht. Ich habe immer, ja, super spannend. Also ich finde so eine Sachen immer super spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja doch einiges an Kohle spart. So, und wenn du wirklich einen Importeur hast, der sich massiv mit dem Thema auskennt, also wo du wirklich denkst, okay, da ist jemand mit Kompetenz dahinter, der kann mir immer weiterhelfen, der hat jedes Problem schon gesehen, weil es gibt ja wahrscheinlich nicht so wie bei großen Marken wie Yamaha, Honda, Suzuki, einfach überall auf dem Land verstreut irgendwelche Händler, sondern dass du einfach wirklich da jemand als zentralen Ansprechpartner hast, dann hat das natürlich was für sich, gerade vor dem Hintergrundpreis. Ich finde aber natürlich immer, dass so diese, vielleicht tue ich da viel Unrecht, aber noch ist es, finde ich, so, dass diese großen Marken, die Japaner, einfach so ein kugelsicheres Ding sind. So, also dass da irgendwie mal wirklich was kaputt geht oder was richtig kacke ist, weiß ich halt nicht. Und bei solcher motorisierter Ware, die schon zweimal Himmel heißt im eigenen Namen,
Ja.
Und ihr müsst natürlich das zweite, auch wenn die Preise jetzt nicht so tief sind, so ihr müsst natürlich gucken, im Wiederverkauf ist es natürlich immer ein bisschen tiefer angesiedelt als das, was ihr bei entsprechenden Japanern habt. Ihr habt es vorhin ja gehört, die Gebrauchpreise für eine MT sind immer noch ziemlich amtlich verglichen mit dem, was du für so ein Skyteam kriegst, wobei du bei einem Skyteam natürlich einfach nicht sagen kannst, hey, ich kann da gar nicht mehr tiefer gehen, weil da bin ich dann irgendwann schon mal unter 1000 oder sowas halt. Das ist halt, ja. Aber natürlich, ich würde einen Blick drauf werfen. Und mal gucken, aber auch da glaube ich die ganz klare Empfehlung, irgendwie sowas urbanes Umfeld, bisschen Stylo, bisschen irgendwie auffallen wollen und so weiter. Aber ja, für Überland würde ich dann doch eher die MT 125 nehmen, glaube ich. Die richtig, richtig gut ist. Wir hatten ja schon ein paar Mal dabei, jetzt bei 125er James und echt gutes Motorrad.
Boah. Und die hat auch eine Hauptkonkurrentin, oder? Boah, jetzt habe ich hier aber die
Überleitung. Die hat auch eine Hauptkonkurrentin, wobei natürlich bei den 125er Champs, bei unserem sozusagen größten Battle mit 125er Maschinen, die Honda CB 125R bisher immer der größte Konkurrenz war, weil die hat ja schon mal gewonnen. Die habe ich aber jetzt nicht auf dem Zettel, sondern, hey, ich meine, du bist ja schon ein bisschen nach Osten gegangen. Ich meine, China ist schon östlich von Deutschland.
Ja.
Ich gehe nicht ganz so weit, ich bleibe mir so südöstlich, würde ich mal sagen. Ja.
Mhm.
Ein Bodensee-Anrainerland.
Jetzt wird es aber geografisch, Leute.
Ja, so. Da gibt es ja nicht so viele.
Da gibt es nicht so viele.
Genau, die Schweiz ist es nicht. Von daher, lass uns über KDM reden. KDM.
KDM, die Orangen nennen.
Die Orangen.
Die haben noch Arbeit, oder?
Kiska-Design. Und die haben ja praktisch ein Modell rausgebracht. Ich weiß nicht, ob sie das zu Anfang gleich wussten, aber das ist ja sowas wie irgendwie die Cash-Cow bei dem im Programm. 125er Duke. Kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen, ist jeder irgendwie schon mal gefahren, gibt's millionenfach, wenn nicht gerade milliardenfach. Die ganze Elbbevölkerung ist wahrscheinlich von Afrika über Asien, Europa, Amerika, überall gibt's das Ding. Wahnsinnskarre. Und ich will euch mal ein bisschen abholen bei der Geschichte. Naked Bike ist euch klar. Jeder hat schon mal eine gesehen. Kiska Design, schön kantig, sieht aus wie die Großen. Von daher ziemlich famous und ich finde auch, das haben die gut gemacht, sodass man wirklich von der, die gibt es ja auch als 200er, von der 125er, die 200er, über die 390er, über die 97er, 98er und dann bis 1290, bis 1390. Überall erkennst du diese Familienzugehörigkeit und diese Ausstrahlung der großen Karren, die fährt natürlich auch nach unten ab. Also von daher,
ja,
diese einzigartige und durchgezogene, sage ich mal, Designsprache, das haben die schon richtig drauf.
Ihr werdet auch gut und gern dann mal mit größeren verwechselt. Also wenn sich da von euch einen Spaß draus machen will, da habt ihr eine hohe Chance mit KTM.
Genau, ist auch ein sehr erwachsenes Motorrad, muss man auch sagen. Also von allen 125ern, die meisten fallen ja ein bisschen lütter aus, dass man den Radstand kürzer hat und so weiter, dass alles ein bisschen kompakter ist. Ich weiß immer gar nicht, warum. Natürlich sind die Motoren kleiner, aber sprich, die Menschen, die drauf sitzen, sind ja eigentlich immer die gleichen, die dann auch eine A2-Karre fahren und nachher eine offene. Ne?
Ja.
Also von daher verstehe ich immer nicht, warum die 125er Motorräder so klein ausfallen müssen, nur weil der Motor so klein ist. Und die KTM 125 Duke ist ein erwachsenes Motorrad. Da kannst du als Ausgewachsener mit 1,80 Meter, 1,90 Meter, kannst du da super drauf sitzen, gibt's überhaupt nichts. Selbst ich mit 2 Metern, also würde ich sofort nehmen.
Aber Jens, rächt sich das nicht ein bisschen am Gewicht, wenn das Ding so groß ist?
Ja, jetzt nichts eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen Historie, habe ich ja gesagt. Gewicht, da liegen wir, ich spoiler mal so ein bisschen, liegen wir auf MT-Niveau.
Okay.
Also MT-Niveau, unbestechliche Motorradwaage, ne, vollgetankt. Also nicht KTM-Angabe, was ihr da seht, KTM ist doch so ein bisschen, ne, sondern Motorradwaage, geeicht. So, also, seit 2011 gibt's die 125er Duke. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht.
Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen.
Das war so meine Anfangszeit damals.
Seit 2011 gibt's die KTM 125 Duke. Außerdem habe ich schon angesprochen, muss man nichts mehr zu sagen, kennt jeder, würde ich sagen.
Yes.
Und das ist das Wichtigste. Seit 2013, also 11 Jahren, gibt's die 125er Duke auch mit ABS. Und wir haben das vorhin schon mal angesprochen, wir werden nicht müde, das nochmal anzusprechen. ABS, heißer, geiler Scheiß für eure Sicherheit. Ihr habt nur ein Leben, greift dazu. Also seit 2013
mit ABS. Greift da rein, Leute.
Greift da rein. Und damit war sie auch die erste 125er, soweit ich das rausgefunden habe, die serienmäßig ABS hatte.
Mensch.
Ja, ne, nicht schlecht. So, reden wir gleich über Geld. Weil auch Geld, das versteht KTM ganz gut, so wie alle anderen auch. Da kann man so ein bisschen was mit machen, ne? Also 2011 kostete das gute Stück 3.995 Euro. Muss ich sagen, okay. Aktueller Preis sind 5.350 Euro.
Jo.
Und damit liegen wir immerhin, wenn ich das so richtig weiß, so 400 Euro unter der MT 125 von Yamaha.
Das stimmt.
Und ich sag mal so, so schlecht ist die gar nicht ausgestattet, die KTM, ne? Mit TFT-Display und so weiter. Also da geht schon was. Technische Daten, 15 PS, also wir nutzen das Limit vollkommen aus bei 10.500. Umdrehung 12 Newtonmeter bei 8.000. Wir haben Radstand von 1350, also auch nicht so klapp und eng. Sitzhöhe von 810, da gleichen wir uns wieder an mit der MT 125.
Mhm.
Und Gewicht vollgetankt, 137 Kilogramm.
Okay.
Auf der Motorradwaage.
Das ist das durchaus ist im Rahmen. Jetzt
im Rahmen, ne? Also es ging natürlich immer noch leichter, aber das ist durchaus im Rahmen.
Klar.
Topspeed 115.
Okay, 5 km/h langsamer als die MT.
Ja, ich wusste jetzt, dass das kommt. 5 km/h MT. Ja, 5 km/h langsamer. Super, das ist auch alles. So, jetzt kommt aber ein Argument, da kommst du zu schnell nicht hin. Und ich sagte nämlich eins. Die 125er Duke von KTM ist eines der ganz wenigen 125er Bikes, die beim Motorrad den Dauertest über 25.000 Kilometer abgeschlossen haben.
Oh.
So, edgy badge.
Ja, dann kannst du mir jetzt hier eine ewig lange Mangelliste aufführen,
ja, oder? Das denkst du. Natürlich muss man sagen, wenn man, also Motorraddauertest ist so, wir besorgen uns ein Motorrad und fahren das dann entsprechend 125, aber 25.000 Kilometer. Und da passieren natürlich immer mal Kleinigkeiten und so weiter. Deswegen hier mal so ein kleines Recap davon. Wir hatten zu Anfang so ein bisschen Kaltstartprobleme. Die wurden aber durch ein anderes Mapping behoben. Dann gab es Zündaussetzer, da gab es eine neue Zündkerze, eine neue Zündspule. Und teilweise gab es Display-Ausfälle. Nicht immer nachvollziehbar, mal zeigte der Tacho an, mal nicht mehr. Also war so ein bisschen mystisch. Und die Erstbereifung zu Anfang, also der ersten Serie, waren MRF-Reifen aus Indien. Sagen wir es kurz und knapp, bei Nässe eklig bis kacke.
Ah.
Auch sonst hat nicht die ganz große Gaudi. Deswegen dicker Tipp damals schon beim Dauertest. Der gute alte Michelin-Pilot Power, damit macht ihr auf der Karre nichts verkehrt. Das, wie gesagt, gilt über damals die Jahrgänge, die zu Anfang rauskamen. Also nicht über den aktuellen Jahrgang, Dauertest haben wir ziemlich zu Anfang gemacht. So, das war die Mengenliste über 25.
Nichts weiter?
Nee, da muss man auch sagen, die meisten Sachen davon werden, wenn ihr euer Bike sauber zur Inspektion gebracht habt, zum KTM-Dealer eures Vertrauens und so weiter, längst behoben sein. Also sprich, dann wird irgendwann einfach ein neues Mapping draufgespielt, das kriegt ihr gar nicht mit. Ihr kriegt eine neue Zündkerze, einen neuen Zündstecker und so weiter und wahrscheinlich dann irgendwie ein Update fürs Display und aus die Maus. 2017 gab es ein Update.
Modellpflege?
Modellpflege, geschärftes Cockpit, geschärftes Design und natürlich ein technisches Update. Es gab ein neues Cockpit für das Motorrad. Allerdings gab es dann auch 2017 den nach meinem Ermessenstand ersten und einzigen offiziellen Rückruf. Ja, da muss man auch sagen, uiuiui, offizieller Rückruf heißt immer also, dass dann der Hersteller sagt, eieiei, da ist irgendwas, da haben wir jetzt so ein bisschen so ein Problemchen, da schreiben wir alle Halter an und das KBA gibt auch einen Rückruf raus und zwar ging es da um den LED-Scheinwerfer, der konnte nämlich einfach ausfallen. Das heißt, du bist nachts irgendwie nach Hause gefahren so und mit einmal stand es im Dunkeln. Ist natürlich doof, sicherheitsrelevant, deswegen wurden diese Fahrzeuge zurückgerufen. Es gab ein Software-Update, das war schon, also ein Software-Update. In Deutschland waren davon 1595 Fahrzeuge der dreien Duke 125 und Duke 390 betroffen. Mhm. Ich denke mal, wenn das Motorrad auch da, wenn ihr euch für das Motorrad interessiert, fragt einfach nach, war das 2017 bei diesem Rückruf, ist es zum Händler gegangen, gab es ein Update für den Scheinwerfer. Ansonsten ärgert ihr euch nachher nur rum.
Das war das 2017er Modell.
Genau, 2017er, genau. Wir können jetzt noch bis in die Neuheit reingehen, aber die KTM 125 Duke, wie ich schon sagte, die gibt es ja mittlerweile so, so lang und es gibt so viele davon. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal auf die ersten beiden Jahrgänge oder die ersten beiden Modellreihen beschränkt, weil wenn wir bis zum aktuellen Modell durchgehen, dann Explosion, weißt du, das ist so.
Machen wir die 3-Stunden-Folge heute.
Wir haben eine 3-Stunden-Folge, genau. Deswegen nochmal kurz die Tops dieses Bikes, das muss man auch sagen. Super easy Handling, total toller Motor, der Einzylinder ist wirklich toll. Kräftige Bremse von Bybre. Da denken auch viele, Bybre, was heißt das eigentlich? Das kann ich mal sagen. Bei Brembo. Das ist nämlich ein Zubehörpartner oder ein Partner von Brembo. Steht da nicht Brembo drauf, aber die machen das für Brembo. Also praktisch einfach eine Tochterfirma von Brembo. Geringer Verbrauch und da können wir auch wieder auf den Dauertest zurückgreifen, weil Verbrauch ist sehr wichtig, weil Verbrauch geht immer direkt ins Portemonnaie.
Da haben Sie recht.
Da habe ich recht,
was genau. Schluckt die Gute denn?
Gemittelt über 25.000 Kilometer. 25.000 Kilometer waren es 2,0 Liter auf 100.
Oh.
Das ist, finde ich, okay.
Finde ich auch durchaus okay.
Genau. Das ist okay. Minus gab es auch ein bisschen. Der Auspuff der ersten Serie war jetzt optisch nicht so ein Highlight, kann man mal so sagen.
Ah, ich erinnere mich. Ja.
Das war doch so ein bisschen so baustahlmäßig und so. Das war so
ganz schön dicker Kasten.
Schaltung war mitunter hakelig und wenig Licht aus dem Scheinwerfer. So, jetzt kommen wir aber gleich mal zu den entscheidenden Punkten, weil wenn ihr die 125er Duke irgendwie sozusagen für euch zu den Favoriten des Gebrauchtkauf-Checks und das haben wollen Reflex des Erkoren habt, dann müssen wir jetzt gleich mal über Preise reden. Und zwar lassen wir dabei jetzt die neuesten Modellreihen noch außen vor, weil schon die Baujahre bis 2021. Und das ist was Spannendes. Das Ding wurde mittlerweile so oft verkauft, aber es wird auch so oft nachgefragt. Also da ist einfach immer so ein Markt, sodass die Leute immer denken, ey, ich brauche auch so eine Karre, weil die einfach so ein Fame hat, so gut aussieht, ja, dass die Baureihe bis 2021 stellenweise noch fast auf Neufahrzeugniveau liegen. Wo du denkst, so, hä, ist ja gebraucht, ist 3 Jahre alt.
Wie kommt das denn zustande, sag mal?
Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt's nämlich. Ich habe extra recherchiert und das war der Hammer. Also ich weiß nicht, wie sowas mal kommt. Verfügbarkeit und Preise auf mobile.de bis Zulassung 2021. Bis 2021, die letzten 3 Jahre nicht. Das sind schon auf mobile.de fast 660 Angebote in Deutschland. 66. Ja. Also mein Tipp natürlich, ihr nehmt auf jeden Fall eins ab 2013, natürlich mit ABS. Okay. Die Preise gehen los bei ganz schlanken 1,5.
Siehste.
Und der Hammer ist jetzt, ja. Ich habe ein Angebot gefunden, da wollte jemand 6.000 Euro für den Gebrauchten haben. Ich rufe nochmal kurz in Erinnerung hier an alle, die nicht zugehört haben. Der aktuelle Neupreis, ich habe extra nochmal auf ktm.de.de geguckt. Ihr müsst immer auf die.de gehen, sonst habt ihr die.at und dann habt ihr die österreichischen Preise. Der Neupreis in Deutschland aktuell ist 5.350 Euro. Ich konnte mir nicht erschließen, warum ich für ein gebrauchtes Motorrad, das ich ganz normal beim Händler bestellen kann, auch wenn es nicht sofort verfügbar ist. Also ich könnte es ja bestellen so oder kaufen. Ja, warum ich für das mehr bezahlen sollte, gebraucht, als fürs neu.
Willst also du wissen, wie teuer die teuerste Yamaha MT-125 Anzeige war?
Ja, sag.
8.249 Euro.
Was hat er rangebaut? Akrapovic komplett,
voll,
oder?
Volle Akrapo-Anlage, hier das volle Programm.
Dann, ja, aber ist ein Gebrauchtfahrzeug. Also was soll
ja,
das?
Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber der Herr, der ist anscheinend sehr zuversichtlich, dass er hier mal gute 3.000 Euro mehr als Neupreis verlangen kann.
Genau.
Also ob das Leute, so ein erfolgreiches Unterfangen ist, ist ja mal hier hingestellt.
Genau.
Aber Leute, wenn ihr wollt, dann probiert's.
Genau, also könnt ihr machen, aber wie gesagt, das fand ich so ein bisschen, ich habe da echt dreimal geguckt, was will der haben? 6.000 Euro? Und ich hatte, glaube ich, dann so 5.000 Kilometer runter oder so, war ein Händler. Mhm. Und ich habe mich gefragt, hat der irgendwie auf der falschen Seite irgendwie recherchiert und so weiter? Also was rechtfertigt einen teureren Gebrauchpreis bei einem Fahrzeug, dass ja wirklich, ich will jetzt nicht sagen, massenhaft vorhanden ist, aber wie gesagt, wir reden allein schon über 660 Angebote auf Mobile. Da kann man jetzt ja nicht vom Einzelstück sprechen.
Nee.
Nee, das ist einfach so, ja, wir reden über Deutschland nur, ja.
Vielleicht hat der gute Händler auch die 125er mit etwas größerem verwechselt.
Genau. Wer weiß. Vor allen Dingen, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Portal, Kleinanzeigen, haben wir bisher ja auch mal aufgerufen. Auch da habe ich nochmal nachgeschaut, bis Baujahr 2021 nur. Baujahr 2021, Cut. Auf Kleinanzeigen gibt es über 2.000 Angebote. 2.000.
Hui.
Ja. Also, wer da dann nicht die passende 125er Duke für sich, seinen Anspruch in der Nähe findet, der macht was falsch.
Das sind dann mehr als doppelt so viele wie die MT 125.
Ja, ja gut, auch seit 2011 gebaut, ne? 2011 gebaut halt.
Ja, drei Jahre länger gebaut.
Und ist ja natürlich abweggegangen, immer wie Hulle halt, ne?
Mhm.
Also das ist ja wirklich, also guck draußen rum, ich sag mal auf jedem Schulhof, überall vor der Uni, was weiß ich, findest du eine 125er Duke.
Das ist so, ich glaube, man sieht kaum eine 125er öfter.
Das ist quasi die GS der 125er.
Ja. Also, so.
Genau, das Interessante aber jetzt bei Kleinanzeigen ist die Preisrange gewesen. Und zwar gehen da die Preise ungefähr los bei 2,2. Also liegen vom Einstiegspreis ein bisschen höher als bei Mobile. Da muss man natürlich auch immer gucken, irgendwie, hey, was ist verbaut, was ist der Kilometerstand und so weiter. Also da geht's los bei 2,2. Die Preise reichen aber nur bis 3.333 Euro. Also da gibt's so ein ganz, in meinen Augen, ziemlich realistisches Pricing, so nach dem Motto irgendwie, okay, ich weiß, ich habe kein Neufahrzeug, ich habe es halt auch schon gebraucht, gekauft sozusagen und gibt's jetzt einfach weiter, weil ich aufsteigen will oder was anderes holen oder. Also von daher, 2.000 Angebote in einer Range zwischen 2,2 und 3.333 Euro. Also ich bitte dich,
das ist nicht schlecht.
Der sollte also für jeden das passende und günstige Angebot um die Ecke irgendwie zu bekommen sein. Also da ganz, ganz wichtig, wenn ihr Bock habt auf eine KTM 125 Duke, und ich kann das gut verstehen. Ich finde die Karre auch geil, hat viel Flair von den großen Karren. Macht euch bitte bei dem Modell nicht kirre. Die nächste Duke 125 wartet nur eine Straßenecke weiter. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich.
Das
und zwar
stimmt, ja.
Vielleicht 5 Kilometer weiter oder mal 10 oder sowas. Aber ihr findet in eurem Umkreis da, wo ihr wohnt, wenn ihr wirklich nicht irgendwie ganz im kleinsten Dorf im Schwarzwald oder auf dem Allgäu oder sonst wo oder MacPom irgendwo so. Aber ihr findet eigentlich in eurer Nähe immer eine weitere, sodass ihr auch immer gucken könnt, wenn ihr zu einem Verkäufer hingeht, hey, was kann dieses Motorrad? Guck mal, da steht eine in der Nähe. Ihr habt so ein bisschen Druckmittel in der Hand nach dem Motto, hey, schau mal, 5 Kilometer weiter steht auch eine, der will aber 300 Euro weniger haben.
Oh.
Warum willst du 300 Euro mehr haben und so weiter? Also,
ja, raffiniert. Aber Jens, bedeutet großer Markt nicht auch große Ranzrate, sagen wir es mal so? Ist nicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich an irgendwas nicht so Dolles gerate?
Erstmal muss man sozusagen so sagen, wir müssen ja ein bisschen gucken, wie die Preise zustande kommen.
Mhm.
Und sagen wir mal so, keiner von uns guckt irgendwie in die Schwackeliste groß rein, sondern er guckt einfach, wenn ich ein Gebrauchtbike verkaufen will oder wenn du irgendwas verkaufen willst, was ist denn aktuell der Marktpreis? Also wo finde ich die meisten Angebote so? Und das Spannende ist da jetzt schon mal, dass die meisten Preise wirklich so zwischen 2,2 und 3,5, sage ich mal, bis Baujahr 2021 liegen. So, das ist ja schon mal, dass keine Ausreißer drin sind. Die Leute erkennen ja, es brächt jetzt ja nichts, meine 125er Duke, ja, für 4.000 anzubieten, wenn ich über 2.000 Angebote habe, die unter 4.000 kosten.
Mhm.
Ja?
Verstehe, ja.
So, das ist, da weißt du ganz genau, also entweder habe ich dann meine auch mit Acra oder Leo Winch oder was weiß ich, komplett ausgestattet habe, eine Radialbremspumpe nachgerüstet habe, ein Öl ins Federbein und eine Öl ins Gabel nachgerüstet oder sonst was halt. Sonst sag mir, warum soll ich jetzt dann da so viel Geld für mehr ausgeben? Also von daher habt ihr eine gute Range. Das war ja das, was ich vorhin sagte. Natürlich gibt es da garantiert welche, wie du es gerade gesagt hast, die vielleicht so ein bisschen ranziger rüberkommen. Müsst ihr ja nicht nehmen. Guckt euch die Bilder vernünftig an, guckt euch den Pflegezustand an. Wir haben es ja zu Anfang des Gesprächs gesagt, sind die Dinger geputzt, schaut mal in die Details rein, und wenn ihr das erkennen könnt und so weiter, wie sehen die Kettenblätter aus und so. Also wenn du der große Kettenrotz draufknitzt, die Kettenschmiere und all so eine Sachen, dann könnt ihr ziemlich gut erkennen, wie ist das Reifenprofil. Diese ganz normalen Kleinigkeiten, an denen ihr erkennen könnt, hey, da hat sich jemand gekümmert über die Jahre oder über die Zeit, in der das Bike hatte, oder hat jemand einfach gesagt, okay, habe ich damals für 2,5 gekauft, jetzt wird die hergeknechtet und wir für 2,5 verkauft. Die gibt's natürlich auch, klar. Aber weil das Angebot halt so fett ist, könnt ihr ja sagen, okay, die steht zwar jetzt direkt 2 Straßen weiter, entweder ich handle den runter auf 1,5 oder ich gehe halt zum nächsten.
Ja, das stimmt. Und eigentlich ist es ja dann für die Verkäufer ein größerer Ansporn, sich noch besser drum zu kümmern.
Genau, das wäre es in dem Fall, ja. Also von daher, KTM 125er Duke, super Angebot, immer noch super tolles Motorrad. Achtet auf ABS, das wäre das Einzige, also ab Baujahr 2013.
Ja.
Achtet auf die kleinen Updates und Rückrufe, die wir euch genannt haben. Ansonsten, wenn ihr euch dafür interessiert, hey, lasst euch nicht kirre machen, euer Modell wartet garantiert irgendwo in der Nähe zu einem Preis, wo ihr sagen könnt, hey, finde ich geil. Also von daher finde ich, in der Preisrange fett, würde ich machen.
Ich auch.
Ja. So.
Sind wir schon wieder am Ende angelangt, war.
4 125er Gebraucht-Hits aus unseren Augen haben wir euch jetzt quasi so ausführlich, wie wir das recherchieren konnten, vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, schickt gerne Nachricht. Vielleicht machen wir auch Gebrauchtkauf-Hits Nummer 2, 3, X plus 1. Wer weiß das schon.
Schauen wir mal.
Ansonsten sagen wir ganz lieben Dank fürs Zuhören.
Auf jeden Fall.
Dir, Moritz, lieben Dank fürs Mitmachen.
Ja, wie immer sehr gerne. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
Und wir hören uns dann demnächst bei 125er Jams Podcast Folge Nummer 19.
Yes.
Bis dahin, macht es gut, ciao und tschüss.
Genau, bleibt oben, habt Spaß, bleibt gesund.